Ja, jetzt heißen wir auch alle Gäste, die uns beim Campus-Gottesdienst zuschauen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr jetzt auch zugeschaltet seid und dabei seid. Der Schlussakkord eines Liedes ist normalerweise, oder eines Musikstücks, ist normalerweise die Auflösung der ganzen Dissonanzen. Es ist so der feierliche Abschluss und dann kommt das Lied zum Schluss. Das letzte Kapitel eines Romans ist normalerweise die Auflösung des Rätsels, des Geheimnisses oder des Problems. Wenn wir das Buch Esra lesen, und heute werden wir uns mit dem letzten Kapitel des Buches beschäftigen, dann ist da nicht die Rede von der Auflösung, sondern vom Aufräumen. Es geht ums Aufräumen. Und das ist der Schluss dieses Buches. Darf ich mal gerade fragen, wer von euch hier im Raum räumt gerne auf? Ein Handzeichen bitte. Oh, come on, also sehr verhalten hier. Ja? Es ist wirklich überschaubar, wer gerne mal ja, aufräumt oder sauber macht. Aber es gehört dazu, richtig? Es muss immer wieder ausgemistet werden. Es muss immer wieder mal aufgeräumt werden. Aufräumen heißt Ordnung ins Leben bringen, oder? Aufräumen heißt ausmisten, wegwerfen, sortieren, sich trennen. Kennt ihr das, die Situation, dass man kurz vorher etwas weggeworfen hat und genau dann braucht man es? Ja, klingt bekannt. Ne? Ist mir neulich sogar auch wieder passiert. Ich will euch nicht sagen, aber ich muss es euch bekennen. Ich bin dann zurück an die Mülltonne und habe das nochmal rausgeholt. Ich habe es tatsächlich plötzlich gebraucht, nachdem ich es jahrelang nicht benutzt habe. Aber es gibt auch die Situation, dass man Dinge hortet und liegen lässt und hängen lässt, obwohl man es eigentlich nicht mehr braucht. Also in meinem Kleiderschrank hängt so ein Sakko. Ich ziehe das nicht mehr an. Das ist mein Hochzeitssakko. Keine Sorge, es passt noch, ja? Ich sehe schon hier die Männer unter uns. Ja, ja, klar, da passt auch nicht mehr rein. Doch, doch, ich würde da schon noch reinpassen. Aber der Sakko ist 32 Jahre alt. Und ich trage es nicht, aber ich trenne mich auch nicht wirklich gerne davon. Also es hängt dort, obwohl es nicht mehr gebraucht wird. Schau mal, letztendlich geht es darum, dass man beim Aufräumen den Müll vom Wertvollen trennt und das Richtige entsorgt, richtig? Beim Aufräumen geht es darum, dass ich das Wertlose, ja, den Dreck, den Mist, all das, was ich im Prinzip nicht brauche, also all den Müll, dass ich das wegräume und das Wertvolle, das was ich brauche, behalte. Wenn man die letzten Worte des Buches Esra liest, dann ist man nicht wenig erstaunt. In Esra Kapitel 10, das ist das letzte Kapitel, in Vers 44, endet das Buch mit diesen Worten. Diese alle, da wird eine Liste von Namen vorher aufgezählt, hatten fremde Frauen genommen und nun entließen sie Frauen und Kinder. Na toll. Das am Ende eines Buches. Das als Schlussakkord, das soll ein Happy End sein? Das soll Gott von dem Volk Israel verlangt haben? Das war der Grund, warum Israel aus der Gefangenschaft zurückkam, in Israel, in Jerusalem einen Tempel baut, um am Ende sich dann doch auf eine tragische Weise von Familienangehörigen trennen zu müssen? Also ich kann schon mir vorstellen, dass der eine oder andere mit so ähnlichen Gedanken hier ist, wenn man so diese Worte liest. Aber komm, wir schauen in das letzte Kapitel hinein und finden gemeinsam die Antworten aus dem Bibeltext. Das letzte Kapitel erklärt es. Ich habe das ganze Buch in meiner Serie mit den Worten überschrieben, auf mit Gott in die Zukunft. Gott will mit Israel etwas Neues machen. Er hat sie aus der Gefangenschaft zurückgebracht und will mit ihnen in eine Zukunft gehen, die so viel besser ist als die Vergangenheit. Gott hat mit Israel einen Plan. Gott wagt einen Neuanfang mit Israel. Und deshalb habe ich jedes Kapitel mit einem Aufwort überschrieben. Also zunächst einmal in den ersten zwei Kapiteln ging es um den Aufbruch. Das heißt, Israel ist aufgebrochen, zurück in die alte Heimat, nach Jerusalem, um den Tempel aufzubauen. Und das wird dann in Kapitel 3 beschrieben. Der Aufbau beginnt. Nein, sie haben nicht den ganzen Tempel gebaut, sondern zunächst einmal nur das Fundament gelegt. Und dann kam es zu einem Aufruhr. Das heißt, Es kamen Menschen, die den Bau behindert haben und Israel an den Bauarbeiten gestört haben, sodass im Prinzip der Bau gestoppt wurde für viele Jahre. Doch durch den Aufblick zu Gott bekommt Israel wieder Mut, den Bau des Tempels fortzusetzen. Und so lesen wir in Kapitel, dass der Bau wieder aufgenommen wird. Und es kommt dann in Kapitel 6 zu einer Aufklärung. Das heißt, der heidnische König bestätigt Israel, ja, Israel darf den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. In Kapitel 7 haben wir dann gelesen, wie Esra, der dieses Buch geschrieben hat und nachdem dieses Buch auch genannt worden ist, Esra der Priester war und sich immer noch in Babylon aufgehalten hat, nun selber zurückkommt mit einer zweiten Gruppe, mit einer weiteren Gruppe von Rückkehrern, um hier nun das geistliche Leben einzuführen. Denn es ging nicht nur um ein Gebäude, sondern es ging Gott, dass in diesem Gebäude Gott geehrt und verherrlicht werden soll. Und so wird das geistliche Leben in diesem Gebäude nun belebt durch Esra, der den Auftrag von Gott bekommt. Dann kommt es zu dem Aufwind, und zwar Esra, ja, kommt mit einer neuen Gruppe zurück und sie bringen geistliches Leben zurück. Dann kommt es zu einem Aufruf, das ist das vorletzte Kapitel. Esra ruft zur Buße auf, denn er sieht das Volk Israels in den letzten Jahren und Jahrzehnten wieder in Sünde gefallen und hat sich von Gott abgekehrt, in besonderer Weise dadurch, dass sie heidnische Frauen geheiratet hatten, was nach dem Gesetz nicht erlaubt war. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Und so kommen wir nun zu dem letzten Kapitel des Buches. Hier wird im Prinzip das gezeigt, wie Buße letztendlich auch Folgen hat, das heißt konkrete Schritte hat. Buße hat Früchte und diese werden in Kapitel 10 beschrieben. Deshalb habe ich dieses Kapitel überschrieben, Aufräumen mit dem alten Leben. Auf mit Gott in die Zukunft, aufräumen mit dem alten Leben. Es gibt zwei Dinge, die wir hier in diesem Kapitel lernen können. Das erste ist, Aufräumen heißt neue Wege denken. Wir müssen umdenken. Wir müssen erkennen, was Gottes Wesen entspricht und was Gottes Wille ist, sodass wir die Dinge, die Gott für richtig hält, auch für richtig halten. Die Dinge, die Gott falsch nennt, nennen auch wir falsch. Umdenken ist das Erste, was wir in diesem Buch, in diesem Kapitel lernen, also umkehren. Aufräumen heißt neue Wege beschließen. Das heißt, wenn wir umgedacht haben, müssen wir den Entschluss fassen, diese Dinge auch umzusetzen. Das nennen wir Bekehren. Und das dritte, Aufräumen heißt neue Wege gehen. Wer umkehrt und sich bekehrt, der ist bereit, sich abzukehren. Das heißt, abkehren, aufräumen heißt neue Wege zu gehen. Also wie gesagt, Kapitel 9 und 10 gehören eigentlich zusammen. In Kapitel 9 erfährt Esra etwas über den Ist-Zustand. Israel ist in Sünde gefallen und Esra ruft zur Buße auf. Hier in Kapitel 10 wird diese Buße nun gelebt. Wer sein altes Leben bereut, der bereinigt es. Wer sein altes Leben bereut, der befreit sich für etwas Neues. Wer sein altes Leben bereut, begibt sich auf neue Wege. Deshalb aufräumen heißt neue Wege denken, neue Wege beschließen und neue Wege gehen. Lesen wir die ersten vier Verse. Aufräumen heißt neue Wege denken. Und als Esra so betete und bekannte, weinte und vor dem Haus Gottes niedergefallen war, sammelten sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern und Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Also Vers 1 ist quasi die Zusammenfassung dessen, was bereits in Kapitel 9 beschrieben wurde. Esra tut Buße, er betet, bekennt und bereut. Umkehren heißt im Griechischen Metanoia, heißt Sinnesänderung, ein neues Denken bekommen, eine innere Wandlung, Reue über begangene Sünden. Und es impliziert eine Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Umkehren beginnt immer mit Umdenken, neue Wege denken. Nicht nur Esra bereut und beweint seine Sünde, sondern es sammelt sich um ihn, lesen wir, aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Es ist eine Art Erweckung ausgebrochen. In Vers 2 lesen wir weiter. Und Schechanja, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra. Wer war denn dieser Schechanja? Nun, wenn sein Vater Jehiel der ist, der in Vers 26 des gleichen Kapitels vorkommt, dann war Schechanja selbst Betroffener. Auch seine Familie hatte sich schuldig gemacht an den sogenannten Mischehen. Aber wer immer Shechanja war, er ergreift hier die Initiative. Er sticht aus der ganzen großen Gemeinde heraus, indem er zu Esra sagt, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen. Er nennt Ross und Reiter. Er bekennt das, was da geschehen ist in Israel, Sünde. Und er sagt, wir haben Gott die Treue gebrochen, als wir fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Schau, das Tückische an der Sünde ist, dass sie mit der Zeit abstumpfen. Beim ersten Mal hast du noch ein schlechtes Gewissen und es irgendwie ja, bewegt es dich und es wurmt dich und es nagt an dir, das, was du da getan oder gesagt hast. Beim zweiten Mal findest du es gar nicht mehr so schlimm und mit der Zeit redest du dir sogar ein, dass das normal ist und dass das zum Leben dazugehört, was du da gerade tust. Manche beginnen sogar irgendwann das, was Sünde ist, zu feiern. Schaut mit mir zusammen in 1. Korinther 5. In 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1 und 2 schreibt Paulus den Christen in Korinth Folgendes. Mir ist noch etwas von euch berichtet worden. Es gibt bei euch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Und da spielt ihr euch immer noch so groß auf. Solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen? Auch in der Gemeinde in Korinth wurde Sünden gefeiert und einfach verharmlost und unter den Teppich gekehrt. Doch Buße führt zu Umkehr, neue Wege denken. Wir haben unseren Gott die Treue gebrochen, sagt Shechanja. Wir wissen, dass das, was wir getan haben, falsch war. Hier ist etwas gravierend schiefgelaufen im Volk Israel. Umkehr ist die richtige Reaktion auf unser Versagen. Und dann sagt Shechanja, in Vers 2 lesen wir, und nun ist es trotz allem noch Hoffnung für Israel. Es gibt immer noch Hoffnung für Israel. So lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir all die Frauen und die von ihnen geboren sind, fortschicken nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So steh nun auf, sagt Shechanja zu Esra. So steh nun auf, denn an dir ist zu handeln und wir wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es. Shechanja hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Es ist nicht zu spät. Jemand hat mal gesagt, es ist besser, ein Licht anzuzünden, als ständig sich über die Dunkelheit zu beschweren. Zünd ein Licht an. Steh auf. Bekenne. Beginn ein neues Denken. Shechanja sagt zu Esra, steh auf, lass uns handeln. Buße führt und fordert zum Handeln auf. Und bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Ich sage immer wieder, mach dem Teufel nicht die zweite Freude. Die erste, dass du gesündigt hast. Darüber freut sich der Teufel. Der Himmel weint darüber. Gott ist traurig. Dafür musste Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sterben. Für jede meiner Sünden starb Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Gott trauert, wenn er uns sündigen sieht. Der Teufel feiert das. Mach ihm nicht die zweite Freude, indem du einfach liegen bleibst. Indem du sagst, ach, es hat keinen Sinn. Ach, ich schaffe das sowieso nicht. Ich habe es immer wieder versucht, aber ich falle immer wieder in die gleiche Sünde hinein. Mach dem Teufel nicht die zweite Freude, indem du liegen bleibst, sondern steh auf. Lass uns handeln. Wir wollen sicher sein, dass Gott uns in dieser Situation hilft. Esra, steh auf, handle, sei getrost. Wir wollen mit dir sein. Wir gehen mit. Gott hatte Israel aus der Gefangenschaft zurückgeführt, damit Israel ein Volk nach dem Willen Gottes ist. Gott hatte mit Israel zunächst einen Bund geschlossen. Jetzt, sagt Shechanja, nun wollen wir einen Bund mit Gott schließen. Wir wollen diesen Bund bestätigen. Wir wollen zu diesem Bund stehen. Gottes Willen und menschliches Handeln schließen sich in der Bibel nicht gegenseitig aus. Ganz im Gegenteil. Gott will, dass wir Verantwortung für unser Leben und Tun übernehmen. Aufräumen heißt zunächst einmal für uns neue Wege denken und umkehren. Dazu lädt Gott ein, zwingt aber niemanden dazu. Es gibt Menschen, die Souveränität Gottes so stark betonen, dass sie den Menschen entmündigen und ihn zu einer Marionette Gottes erklären. Ja, Gott ist souverän, aber du trägst Verantwortung für dein Tun. Das sind zwei Seiten einer Medaille. So lass uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir, und dann sagt Shechanja ganz konkret, was sie tun wollen. Nämlich, sie wollen die fremden Frauen mit ihren Kindern wegschicken. Manche Ausleger glauben, dass Schekania und Esra hier über den Willen Gottes hinausgegangen sind. Das hätte Gott so im Alten Testament nirgends gefordert und das hätte Gott auch nicht so verlangt, sondern sie haben hier einfach über das Ziel hinausgeschossen. Gott hat zwar die Mischehen verboten, das haben wir letztes Mal schon in der Predigt sehr deutlich gesagt, das steht im Alten Testament, aber Gott hätte nirgends in der Bibel die Trennung von den heidnischen Frauen verlangt. Es ist tatsächlich so, dass Gott grundsätzlich die Scheidung nicht will. Die göttliche und biblische Grundregel heißt Amefi. Amefi ist die Abkürzung für alles mit einer für immer. Ein Mann, eine Frau für ein Leben lang. Das ist Gottes Grundidee. So hat Gott den Menschen geschaffen. Das war Gottes Idee. Ein Mann, eine Frau. Die Bibel sagt, was Gott zusammengefügt hat, das darf der Mensch nicht trennen. Deshalb ist Scheidung Sünde. Doch im Alten Testament hat Gott die Scheidung zugelassen. Er hat sie erlaubt. Jesus erklärt das auch. Er sagt, Mose hat es erlaubt wegen eures harten Herzens. Jesus aber korrigiert diese Haltung und sagt, nein, Scheidung ist nicht Gottes Wille. Scheidung ist von Gott nicht gewollt. Dabei macht er selber aber Ausnahmen. In Matthäus 19, Vers 9 lesen wir, was Jesus selbst gesagt hat. Jesus sagt, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Das heißt, wenn ein Partner fremd geht, darf der andere sich scheiden lassen. Das ist Gottes Prinzip. Muss nicht. Versöhnung ist manchmal möglich. Und deswegen würden wir in der Seelsorge immer dafür plädieren, dass eine solche Ehe zusammenbleibt. Aber unter Umständen kann so eine Ehe auch geschieden werden. Paulus sieht eine andere Situation, wo Scheidung zulässig ist. Wenn wir in 1. Korinther 7, Vers 15 lesen, dann sehen wir Folgendes. Wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Umgekehrt aber gilt das Prinzip im Neuen Testament nicht. Paulus hat nämlich wenige Verse vorher in 1. Korinther 7 Folgendes gesagt. Der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben. Und die gläubige Frau soll sich nicht von ihrem ungläubigen Mann trennen, wenn er bereit ist, bei ihr zu bleiben. Warum in aller Welt sollten sich dann die Israeliten von ihren heidnischen Frauen und auch noch den Kindern trennen? Na, zunächst einmal gehörten in der Antike die Kinder zu den Müttern. Das sehen wir zum Beispiel auch bei dem Fall von Abraham. Als Abraham Hagar wegschickt, dann schickt er Hagar zusammen mit dem Ismael weg. Das heißt, die Mutter nimmt das Kind mit. Zum anderen war in der Antike die Mütter die Hauptverantwortlichen für die Erziehung der Kinder. Und so prägten die Mütter auch geistlich die Kinder in erster Linie. Es ging also in erster Linie nicht um die heidnischen Mütter, sondern es ging um die heidnischen Frauen, die nicht bereit waren, an den Gott Israels zu glauben. Also, wir hatten das letztes Mal schon besprochen. Gott hat kein Problem mit den heidnischen Frauen, sondern er hat ein Problem mit den heidnischen Religionen. Und Frauen, die zum Judentum konvertierten oder die an den Gott Israels glaubten, das war für Gott kein Problem. Das sehen wir im Alten Testament immer wieder. Ganz im Gegenteil, das war sogar Gottes Idee. Gott sagt ja schon zu Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Das heißt, wer an den Gott Israels glaubte und diesen Gott anbetete, diesem Gott diente, die den Willen Gottes tat und die Gebote Gottes hielt, der war willkommen. Aber nicht die, die Israel versuchten, von dem lebendigen Gott, von dem Glauben an den lebendigen Gott abzubringen. Das war hier das Problem. Wir lesen bereits bei Josua, in Josua 24. Da forderte Josua sie auf, werft alle Götzen weg, die ihr noch besitzt. Wendet euch von ganzem Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. Und zu der Zeit von Josua antwortete das Volk, so lesen wir in Josua 24, Vers 24, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf ihn hören. Doch durch die Heirat mit den heidnischen Frauen war Götzendienst wieder in das Volk Israel gekommen. Und hier ist Esra dabei, diesen Götzendienst zu beseitigen. Israel war also eine Glaubensgemeinschaft. Sie waren aber auch eine Nation und ein Staat. Und in diesem Staat sollte nur ein Gott, der Gott Israels angebetet und gefeiert werden. Israel war zurückgekehrt, um dem Gott Israels einen Tempel zu bauen und diesem Gott in diesem Tempel anzubauen. Und jetzt waren sie wieder unterwegs, weg von diesem Gott, weil heidnische Religionen und Götzendienst in dieses Volk hineingebracht wurde. Deshalb ist die Trennung von den heidnischen Frauen hier notwendig gewesen. Es klingt zwar hart, aber es ist heilsam. Schau mal, wenn du ein Schälchen Erdbeeren kaufst und da liegen 3 faule Erdbeeren drin, was machst du dann? Wie viele Erdbeeren holst du dann raus? Eine? Oder bist du bereit, alle 3 rauszuschmeißen, auch wenn du dafür bezahlt hast? Kannst du sagen, oh, eigentlich schade, ne? Ich habe mit meinem Geld bezahlt für diese faulen Erdbeeren. Du weißt ganz genau, was passieren wird, wenn du 2 faule Erdbeeren drin lässt. Am nächsten Tag sind auch andere faul, richtig? Und deswegen trennst du dich von allen faulen Erdbeeren. Schau mal, wenn du zu einem Arzt kommst und du hast die Diagnose, ein Tumor ist in deinem Körper. Wie viel von dem Tumor soll der Arzt wegschneiden? Ein Stückchen? Nach dem Motto, mal gucken, ja, wie es dann weitergeht. Oder willst du, wenn du zum Arzt kommst mit einem Tumor, dass der Arzt den ganzen Tumor entfernt und vielleicht sogar ein bisschen mehr, damit nichts von diesem bösen Tumor in deinem Körper bleibt? Wenn du also im Alltag genau das tust, warum nicht viel mehr mit der Sünde in deinem Leben? Das ist Gottes Anliegen. Das ist Gottes Prinzip. Gott möchte, dass wir uns von der Sünde trennen. Warum gehen wir oft so leichtfertig mit Sünden in unserem Leben um? Wir dulden kleine Lieblingssünden, verdecken und vertuschen, verharmlosen manchmal sogar gravierende Sünde, die oft nicht nur uns, sondern auch anderen schaden. Esra ruft seinem Volk zu, kehrt um, räum auf, miste aus, trenn dich. Wo musst du dich heute trennen? Wovon musst du dich heute trennen? Wo hast du heute den Grund aufzustehen und zu handeln? Nochmal, wir müssen und dürfen uns nicht einfach so grundlos heute scheiden lassen. Aber es gibt viele andere Sünden in unserem Leben, mit denen wir längst brechen sollten. Welche Sünden sind das? Wenn dir keine Sünde gerade einfällt, dann mache ich dir Mut, schau in dieses Buch rein. Wenn dir keine Sünde gerade einfällt, dann schau in dieses Buch rein, denn dieses Buch hält dir einen Spiegel vor die Augen und zeigt dir, wie sündig und schmutzig unser Herz ist, wie viel Schuld wir Tag für Tag auf uns laden und wie viel Jesus für uns getan hat, indem er für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Nenn diese Sünden beim Namen. Trenn dich von diesen Sünden. Räum auf. Auch wenn das nur so kleine Unehrlichkeiten sind. Oder mal ab und zu hinter dem Rücken der Kollegen über sie herziehen. Gelegentlich am Arbeitsplatz einfach etwas mitgehen lassen. Nach dem Motto, ja, der Chef zahlt eh nicht gut genug. Deswegen nehme ich einfach mal ein paar Sachen hier von der Arbeit mit. Aber vielleicht sind es auch ganz dicke Brocken, von denen du dich längst hättest trennen sollen. Vielleicht ist das eine heimliche Alkoholsucht, die du dir selber gar nicht wirklich eingestehen willst. Ein Ehebruch, den du seit Jahren vor deinem Ehepartner verheimlichst. Vielleicht ist es sogar eine Abtreibung, von der sonst niemand etwas weiß. Ein Ehekrieg mit deinem Ehepartner, der kein Ende zu nehmen scheint. Dein Neid, deine Wut, deine ungezügelten Zornausbrüche, die du selber nicht mehr kontrollieren kannst. Vielleicht sagst du, Heinrich, ich habe es immer wieder versucht, aber es gelingt nicht. Ich habe einfach nicht den Mut und die Kraft, noch einmal aufzustehen und aufzuräumen. Die Bibel sagt uns heute durch das Buch Esra, räume auf, denn es gibt Hoffnung. Gott möchte mit dir heute etwas Neues beginnen. Er möchte mit dir in die Zukunft gehen. Aber mit Gott in die Zukunft zu gehen, heißt heute aufzuräumen. Heute mit der Sünde zu brechen und ein neues Leben zu beginnen. Gleich nach der Predigt möchte ich hier zum Kreuz einladen. Ich hoffe, das ist am Übertragungsort in unserem Campus-Gottesdienst auch eine Möglichkeit gibt, wo man einfach nach vorne kommen kann. Und ich werde dort stehen, andere Seelsorger sind da. Und du kannst einfach kommen und sagen, ich lebe mit dieser Sünde in meinem Leben und ich möchte damit heute brechen. Komm nach vorne, nenn die Sünde, wir beten zusammen und dann räum auf. Schieb bitte nichts auf, kehr um. Aufräumen heißt neue Wege gehen, umkehren. Zweitens, aufräumen heißt neue Wege beschließen. Das lesen wir ab Vers 5, bekehren. Wir lesen weiter. Da stand Esra auf, nahm einen Eid von den obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun wollten, und sie schworen. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer Johannans, des Sohnes Eljaschibs. Und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid um den Treuebruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und man ließ ausrufen in Juda und Jerusalem für alle, die in der Gefangenschaft gewesen waren, dass sie sich in Jerusalem versammeln sollten. Und wer nicht in 3 Tagen nach dem Ratschluss der Obersten und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollte dem Bann verfallen und er selbst sollte ausgeschlossen sein aus der Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen sind. Also nach der Einsicht kommt der Entschluss. Hier beschließt man, neue Wege zu gehen. Esra stand auf, nahm einen Eid, dass sie tatsächlich nach Gottes Wort handeln wollen. Er geht an einen einsamen Ort, das wird hier als die Kammer des Johannans bezeichnet. Wir wissen nicht genau, wo sie war, aber es war ein Ort, wo er sich alleine aufhalten konnte. Dort blieb er über Nacht. Er fastete und trägt Leid über die Sünden des Volkes. Er ruft das Volk auf, sich zu versammeln. Wer nicht bereit ist, den Weg mitzugehen, sollte aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen werden. Denn Israel möchte als Ganzes ein heiliges und Gott wohlgefälliges Volk sein. Sie wollen gemeinsam zu Gott umkehren und für Gott ein heiliges Volk sein. Aufräumen heißt neue Wege beschließen, bekehren. Weißt du, wie oft ich mir vorgenommen habe, den Keller aufzuräumen? Und ich schieb's immer wieder auf. Aufschieberitis ist tatsächlich ein Ausdruck, den wir im Deutschen inzwischen kennen. Aufschieberitis ist ein Riesenproblem für viele Menschen bei Kleinigkeiten im Alltag. Man schiebt den Arztbesuch auf, man schiebt das Aufräumen auf, man schiebt eine Entscheidung auf. Aber schau, bekehren solltest du nie aufschieben. Aufräumen in deinem Herzen solltest du nie aufschieben. Unser deutsches Wort kehre, also als Substantiv, meint sowas wie eine Biegung oder eine Kurve. Umkehren ist die Einsicht, dass ich einen falschen Weg gehe. Bekehren ist der Entschluss, einen neuen Weg zu gehen. Erst wenn du weißt, dass du einen Tumor im Körper hast, kannst du dich entscheiden, ob du die OP angehen willst oder nicht. Jesus erzählt eine interessante Geschichte in Lukas Kapitel 16. Die Geschichte heißt der verlorene Sohn. Da hat ein Sohn seinen Vater um das Erbe geprellt. Er zieht davon und glaubt an sich selbst und an das Leben in der Freiheit. Doch das Geld ist schneller weg als gedacht und damit auch seine Freunde. Und so sitzt er als Bettler und hütet die Schweine eines Bauers. Und dann kommt er zur Einsicht. In Lukas 16, 17 lesen wir, jetzt kam er zur Besinnung. Er beginnt nachzudenken, neu zu denken. Er sagt, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Das ist das Umdenken. Jetzt kommt neue Wege gehen, ja, oder neue Wege beschließen. Vers 20, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Das ist die Kehrtwende in seinem Leben. Das ist die eigentliche Kehre, die Biegung. Er geht zurück, er kehrt um zum Vater. Und dazu lädt Gott dich heute ein. Komm zurück zum Vater. Gott ist ein liebender Gott, der auf dich wartet. Und wartet, bis du deine Sünden erkennst und sie dann auch bekennst. Im Englischen spricht man in der Flugnavigation von der One-in-60-Rule. Habe ich neulich gehört, war ein bisschen irritiert, was das ist und habe festgestellt, dass es um Folgendes geht. Die sogenannte 1 in 60 Regel besagt, wenn der Pilot beim Fliegen nur einen Grad vom Kurs abweicht, was nicht wirklich viel ist, dann ist er nach 60 Meilen bereits eine Meile von der Landebahn entfernt. Mit anderen Worten, wenn ein Flugzeug hier in Köln-Bonn starten würde und nach Frankfurt fliegen würde und nur ein Grad von dem Ziel in Frankfurt abweichen würde, dann würde dieses Flugzeug in Frankfurt 2 Kilometer neben der Landebahn landen. Das ist die 1-in-60-Regel, die jeder Pilot kennen sollte. Du weißt genau, was für eine Tragödie das wäre, wenn ein Flugzeug 2 Kilometer neben der Landebahn landet, richtig? Nicht nur fürs Flugzeug, sondern auch für alle Insassen. Schau, das ist das Tückische an der Sünde. Sie sieht im ersten Moment oft so harmlos aus. Aber am Ende ist es eine Tragödie. Am Ende ist es eine Tragödie. Es schien wahrscheinlich für die meisten im Volk so eine, ja, nette Frau, sie ist zwar nicht gläubig in unserem Sinne, aber wir werden doch bestimmt irgendwie zusammen gut leben können. Und vielleicht haben sie auch gut zusammengelebt. Aber das Problem waren auch nicht die heidnischen Frauen, sondern die Israeliten, die gedacht haben, dass sie hier gegen Gottes Gebote handeln können und dass sie trotzdem ein gutes und heiliges Leben führen können. Nein, wenn du auch nur ein bisschen von Gottes Wort abweichst, schießt du am Ende am Ziel komplett vorbei. Das ist, was Gott dir und mir heute Morgen sagen will. Nicht die heidnischen Frauen waren das Problem, sondern die Israeliten, die nicht bereit waren, Gott beim Wort zu nehmen. Schau mal, das Internet ist nicht unser Problem, oder? Das Problem liegt bei mir, wenn ich meine, dass ich es mir erlauben darf, immer wieder auf schmutzige Seiten zu klicken. Nicht das Internet ist das Problem, sondern ich habe das Problem, wenn ich glaube, dass ich Dinge tun darf, die Gott in seinem Wort Sünde nennt. Nicht die Gesellschaft ist das Problem, die gottlos lebt oder Gottes Wort nicht mehr ernst nimmt. Das Problem liegt bei mir, wenn ich denke, dass ich genauso leben darf wie die Menschen in dieser Gesellschaft und dass ich Gott und sein Wort nicht mehr ernst nehmen muss. Und das ist der Grund, warum wir Gottesdienste feiern. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir sind bibeltreu. Wir halten uns an das, was Gott hier in diesem Buch sagt. Und wenn Gott etwas Sünde nennt, dann nennen wir das auch Sünde. Dann beschönigen wir das nicht, dann erklären wir das nicht, sondern wir nennen Sünde beim Namen. Und Sünde bleibt Sünde, weil Gott es Sünde nennt und nicht wir Sünde definieren. Aufräumen heißt neue Wege denken, umkehren. Aufräumen heißt, neue Wege beschließen und sich bekehren. Aber aufräumen heißt auch, neue Wege gehen, indem wir uns abkehren. Und darum geht's in den nächsten Versen, Vers 9 bis 44. Da lesen wir, da versammelte sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den 3. Tag, den 20. im 9. Monat. Und alles Volk saß auf dem Platz vor dem Hause Gottes, zitternd wegen der Sache und des strömenden Regens. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen, ihr habt den Herrn die Treue gebrochen, als ihr fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemehrt habt. Hier kommt es zum Akt der Abkehr. Das Datum ist festgelegt, es ist mitten im Winter. Es ist November, Dezember, es ist Regenzeit in Israel. Und deswegen saßen sie dort auf der einen Seite zitternd wegen der Sache, denn sie wussten, was ihnen jetzt blüht. Und auf der anderen Seite, natürlich, die Wetterbedingungen waren auch nicht die besten. Sie zittern wie Espenlaub, wissend, was jetzt kommt. Denn Fehler haben Folgen. Wie viele Dinge hätte ich in meinem Leben nie gesagt, wenn ich mir in dem Moment, wo ich das gesagt habe, bewusst gewesen wäre, welche Folgen das haben wird. Wie viele Dinge hätte ich in meinem Leben nie getan, wenn ich in dem Moment, wo ich es getan habe, mir bewusst gewesen wäre, welche Folgen dieses Verhalten haben wird. So bekennt nun vor dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Eindeutig macht Esra hier klar, dass es Gottes Gebot und Gottes Wille gewesen ist, dass sie hier auf diese Weise hart handeln sollten, aber heilsam handeln sollten. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es geschehe, wie du gesagt hast. Hier wird eindeutig klar, dass die Heirat von fremden Frauen gegen Gottes Willen war und dass Gott die Konsequenzen nun von seinem Volk Israel verlangt. Die Trennung von dem, was sie zum Götzendienst verführen kann. Und das waren in diesem Fall die Frauen und die Kinder. Im Neuen Testament lesen wir: So wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Schau, du kannst heute und hier einfach dich abkehren von deiner Sünde. Und Gott schaut nie wieder zurück auf diese Schuld. Und du musst dich nicht immer wieder neu mit dieser Schuld und der Vergangenheit beschäftigen. Sie ist abgeschlossen. Ich bin sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Aber ich bin auch geliebter in Jesus Christus, als ich jemals gehofft habe. Wir lesen dann weiter, aber es ist viel Volk hier. Und es ist Regenzeit und man kann nicht draußen stehen. Auch ist es nicht in ein oder zwei Tage getan. Denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt, sagt das Volk. Ja, man hätte den Prozess, die Entscheidung konnte man sofort treffen. Aber der Prozess der Trennung, das dauerte. Und deshalb sagen sie, unsere Oberen sollen die ganze Gemeinde vertreten und alle, die in unseren Städten fremde Frauen genommen haben, sollen zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten einer jeden Stadt und ihre Richter, bis der Zorn unseres Gottes um diese Sache willen von uns gewendet werde. Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jachsea, der Sohn Tikvas, widersetzen sich dem, und Meschulam und Shabbetai, der Levit, halfen ihnen dabei. Das heißt, es gab auch einige, die dagegen waren, die sich das nicht antun wollten. Doch die aus der Gefangenschaft gekommen waren, taten, wie sie es versprochen hatten. Und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, die Häupter ihrer Sippe, alle namentlich genannt. Und sie traten zusammen am ersten Tag des 10. Monats, um die Sache zu untersuchen. Und sie brachten zum Abschluss bei allen Männern, die fremde Frauen hatten, bis zum ersten Tag des 1. Monats. Und es wurden gefunden unter den Priestern, die fremde Frauen genommen haben. Ja, das ist auch nicht unüblich, dass Menschen, ja, die ein Amt und Würde sind, trotzdem in Sünde leben. Das ist damals wie heute nicht anders. Sie predigen Wasser und trinken Wein, ist ein Sprichwort bis heute. Bei den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, seinen Brüdern Masea, Eliezer, Jareb, Jedalia, und sie gaben die Hand darauf, dass sie ihre Frauen fortschicken wollen, und ihr Schuldopfer war ein Widder für ihre Schuld. Der Text erklärt sich selbst. Ja. Nun soll aufgeräumt werden. Und es dauerte. Und es war ein Prozess. Aber sie sind bereit, hier komplett Gottes Willen zu tun und sich abzukehren. In den Versen 20 bis 43 werden uns eine Reihe von Namen genannt. Also die Bibel scheut sich nicht, Ross und Reiter zu nennen, wenn es um Sünde geht. Wie sie eben auch schon die Namen genannt hat, die sich widersetzten. Aber jetzt werden all diese Namen aufgezählt, die fremde Frauen geheiratet haben und diese nun fortschicken müssen, weil sie nicht an den Gott Israels glauben wollen. Wir überspringen diese lange Liste. Aber interessant ist, wenn man diese Liste vergleicht mit den Rückkehrern, ganz am Anfang des Buches, in Kapitel 2 gibt es auch eine Liste von Rückkehrern, dann findet man viele gleiche Namen. Wie tragisch, oder? Hier kommen Menschen zurück aus der Gefangenschaft, aus der politischen Gefangenschaft und denken, sie sind jetzt endlich in der Freiheit und glauben, in der Freiheit zu leben, sind aber Sklave der Sünde wieder geworden, sind Gefangene der Sünde und Schuld geworden. Wie tragisch. Gott ruft sein Volk zurück aus der babylonischen Gefangenschaft an einen Ort, Jerusalem, wo er für seine Ehre einen Tempel aufgebaut haben will, damit Gott angebetet wird. Aber statt Gott anzubeten, begeben sie sich wieder auf heidnische Wege und auf abgöttische Wege und sind im Leben in Sünde. Wie tragisch. Doch Gott sei Dank, hier in Esra, Kapitel 10, wird uns gesagt, diese alle waren bereit. Vers 44. Diese alle hatten fremde Frauen genommen und nun entließen sie Frauen und Kinder. Es klingt hart, ist aber heilsam. Sich von Sünde zu trennen, ist hart, aber heilsam. Das Buch endet eigentlich, wie ich das anfangs gesagt habe, recht abrupt. Ja, viele meinen, dass es auch nicht wirklich der Schluss des Buches sei. Natürlich kommt das Buch Nehemia als Folge und da geht es im Prinzip, geht die Geschichte, wie Israel zurückgekehrt ist, weiter. Doch das Buch Esra endet hier. Es ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang für ein Leben mit Gott. Dazu lädt Jesus auch ein. Auch Jesus formuliert es relativ radikal. Wenn wir Matthäus 5 lesen, dann lesen wir ab Vers 29, wenn ich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in der Hölle fahre. Manche Menschen sagen, guck mal, die Christen lehren Selbstkasteiung oder Selbstverstümmelung. Nein, das hat Jesus nicht gesagt. Aber Jesus sagt, sei radikal, wenn es um Sünde geht. Sei radikal. Es ist besser, dass du etwas amputiert hast, aber gerettet bist für die Ewigkeit, als dass du mit dem, was in deinem Leben Sünde und Schuld ist, immer weiterlebst und am Ende in der ewigen Verdammnis bist. Das ist Gottes Ruf an uns heute. Darum geht es, wenn wir über das Aufräumen reden. Wir reden darüber, dass wir uns trennen von dem, was letztendlich wie ein Tumor in unserem Körper uns am Ende tötet. Das ist, worüber wir hier reden. Das vermeintliche Ende ist der Anfang eines neuen Lebens mit Gott. Und dazu lade ich dich heute ein. Ich möchte dich einladen, heute und hier Schluss zu machen. Wenn du uns über online zuschaust und nicht die Möglichkeit hast, hier nach vorne zu kommen oder nach der Veranstaltung mit uns zu reden und zu beten, dann bitte ich dich, schreib uns. Räum auf. Nenne Sünde beim Namen. Bekenne sie. Und wir werden mit dir, entweder am Telefon oder über den Schriftverkehr, gemeinsam beten und dir auf diese Weise helfen. Aber heute, die wir hier in diesem Raum sind, ich lade euch ein, triff heute diese Entscheidung. Ich will mit der Sünde brechen. Ich will nicht mehr Sklave der Sünde sein. Ich will ein freier Mensch sein und ich will ein Leben mit Gott führen. Beginnen wir heute aufzuräumen, schieben wir es nicht auf und leben wir ein neues Leben mit Gott, indem wir das alte Leben mit dem alten Leben aufräumen. Dazu lade ich dich ein, dazu lädt das Buch Esra ein. Denn das Ende ist der Anfang mit Gott, der uns in die Zukunft führt. Das Ende, das vermeintliche Ende hier, ist der eigentliche Anfang mit Gott. Und dazu möchte ich dich einladen, während wir gleich das erste Lied hier singen, lade ich dich ein, hier zum Kreuz zu kommen und auf diese Weise sichtbar zu machen. Ich mache Schluss mit meinem alten Leben. Wenn du das noch nie getan hast, komm nach vorne. Du wirst ein neues Leben mit Gott beginnen. Wenn du mit Sünden in deinem Herzen lebst und du möchtest damit brechen, tu diesen Schritt heute. Räum auf. Aufräumen heißt neue Wege denken. Aufräumen heißt neue Wege beschließen. Und aufräumen heißt, neue Wege gehen. Dazu möge Gott dir helfen. Amen.